Die falschen Fragen mit Jan Fleischhauer und Ezra Karakaya.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Die falschen Fragen, dem Talk mit Ezra Karakaya und Jan Fleischhauer.
Herzlich willkommen.
Vielleicht sollten wir zum Auftakt mal sagen, Ezra, wer wir sind und was wir hier eigentlich wollen.
Sehr gerne. Jan, ich arbeite als Videoproduzentin und Journalistin und ähnlich ist es ja auch bei dir.
Ja, Kolumnist, genau. Und in so verschiedenen anderen Funktionen. Ja, die falschen Fragen, so haben wir unseren Podcast genannt. Haben wir lange nach dem Titel gesucht und dachten, das ist eigentlich ganz passend. Man tritt ja heute wahnsinnig schnell in Fettnäpfchen. Also Leute sind nicht nur schnell beleidigt und sagen, das darfst du nicht sagen. Man hört auch immer öfter, das darfst du nicht fragen. Also zum Beispiel, wo kommst du denn eigentlich her?
Und weil wir uns beide einen Raum gönnen möchten, wo wir eben falsche Fragen fragen dürfen, haben wir diesen Podcast gestartet und werden auf aktuelle Geschehnisse blicken und da eben die falschen Fragen stellen.
Ja, und was dann die Antworten angeht, das werden wir mal schauen. Die sind wahrscheinlich auch falsch. Ja, vielleicht auch noch mal, um uns so ein bisschen vorzustellen. Also, wie gesagt, ich bin Kolumnist beim Focus. Jetzt seit anderthalb Jahren, davor 30 Jahre beim Spiegel, sitze in Pullach, in einem Vorort von München, im Rheinhaus, verheiratet mit zwei Kindern, katholisch. Na, das ist ein Scherz, ja, also das bin ich nicht auch noch. Aber, okay, ich würde sagen, katholisch im Herzen. So, ja, das beschreibt mich, ja.
Und weiß.
Und weiß, genau.
Genau.
Und du so?
Ich bin aus dem tiefsten Wedding hier in Berlin. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich lebe hier, ich arbeite hier, ich atme hier und bin Single, arbeite als Unternehmerin und bin Muslima. Wichtige Info, richtig?
Ja, also ich hatte ja, sagen wir mal, das Sprungbrett schon mit meinem Bekenntnis zum Katholizismus, wenn auch ein bisschen fakehaft gebaut, genau. Ezra Karakaya weist ja darauf hin, jetzt kommen wir schon mal zur Frage, wo kommst du denn her, dass du zwar in Deutschland geboren bist, aber deine Eltern möglicherweise nicht?
Ja, ein großes Mysterium, weiß man nicht.
Ja, sag mal, wo kommen sie denn her, deine Eltern?
Meine Eltern, die sind aktuell in Reinickendorf, waren aber davor in Wedding. Also Berlin.
Ach komm, was genau? Meine, das ist genau diese geile Diskussion, ja, wo du, wenn du dann irgendwann gibst du auf und sagst, okay, Karakaya, stimmt, das ist ja so ein polnischer Name, ja. Jetzt halt wahrscheinlich genau. Irgendwann schon in den 20er Jahren nach Deutschland gekommen. Nee, ich sag's mal, ich glaube, halb türkisch, halb Südkoreaner,
ja,
oder?
Jan, pass mal auf. Das muss hier so ein bisschen mysteriös bleiben, damit die Leute auch selber selbständig anfangen, ein bisschen was zu googeln.
Ah, okay,
ja?
Okay. Also ich meine, das ist sozusagen ein bisschen die Idee, vielleicht um das abzuschließen, auch dieses Podcast. Also wir hören ja ganz viel davon, wie wichtig Diversität ist, heißt glaube ich das Wort. Ja, also Unterschiedlichkeit und wie schön das ist. Ja, und man soll sich offen zeigen für andere Kulturen und Denkweisen. Finde ich alles super. Und wenn man dann genau hinschaut in diese Klüngel, wo Leute zusammen sind, die angeblich alle wahnsinnig divers sind, weil sie unterschiedliche Hautfarben haben oder unterschiedliche ethnische Hintergründe, stellt man, so ist meine Beobachtung, zu seiner großen Überraschung fest, dass die meisten eigentlich wahnsinnig ähnlich sind, also sich gleichen Überzeugungen teilen, die gleichen Wertvorstellungen haben, natürlich alle Grünen wählen, ja, zum Beispiel, alle super gegen Rassismus sind. Und da würde ich mal sagen, haben wir schon ein bisschen anderes Projekt hier. Also hier prallen jetzt mal wirklich Welten aufeinander.
Ja.
Weißt du, was ich gestern gemacht habe?
Warten.
Ich kriege jetzt ein drittes Kind. Also meine Frau hat mich ja gezwungen zu noch einem Kind. Nein heißt nein, gilt bei uns nicht. Ja. Und komm, jetzt noch eins. Ich habe bislang so ein Kombi von Peugeot. Reicht natürlich nicht, mit drei Kindern sitzen hinten. Was habe ich jetzt gestern gemacht? So einen dicken, fetten SUV von Volvo gekauft.
Herzlichen Glückwunsch.
XC90, ja. Ich glaube, wenn ich den bei dir auf der Straße im Wedding parken würde, der würde, glaube ich, vielleicht 20 Minuten ohne Kratzer überleben.
Ich sag mal so, entweder du hast einen Kratzer drauf, das ist sehr wahrscheinlich, was noch wahrscheinlicher ist, dass du Spuckflecken auf deinem Auto haben wirst. Das kann ich dir garantieren.
Aber ich habe gedacht, übrigens mit Volvo ist doch irgendwie so eine Firma, die hat doch noch dieses Schweden-Grün-Image, ja. Also ich meine, die Alternative wäre der Audi Q7 gewesen, ne? Das ist so dieses Rapper-Auto, was Bushido, die ganz großen Finsterlinge fahren.
Du, die ganzen Autos, die sagen mir gar nichts. Ich fahre smart.
Ja.
Fun Fact, ich muss aber auch gestehen, dass ich in meinen Kreisen auf jeden Fall, wird das nicht gerne gesehen, dass ich mit einem Auto unterwegs bin. Na, das ist ja nicht nachhaltig, zumal wir auch in Berlin leben. Und Berlin ist ja, also die Anbindung hier ist ja wohl sexy. Also es gibt wirklich kein anderes Wort, was es beschreiben kann. Die Anbindungen hier sind einfach top. Die U-Bahn kommt alle 3 Minuten. Aber ja, das ist tatsächlich so. Die U-Bahn kommt sehr, sehr regelmäßig. Ich muss aber gestehen, ich bin tatsächlich Unternehmerin und ich habe einfach ganz viele Termine, wo ich viel schneller hinkomme mit dem Auto. Und es gibt aber noch einen anderen Grund tatsächlich. Seitdem ich auch mehr und mehr in der Öffentlichkeit stehe, passieren mir auch mehr und mehr rassistische Übergriffe. Insofern ist das für mich eigentlich die Karte, die ich dann immer gerne auch für mich ziehe und sage so, hey, nein, das ist voll okay, dass du ein Smart hast. Das ist voll okay, dass du mit einem Auto rumfährst. Das bedeutet nämlich für mich aktuell einfach Schutz. Das heißt, ich muss in der U-Bahn nicht irgendwie mit dem Rücken zu einer Wand stehen und mal gucken, wer kommt da gerade vorbei, wer guckt mich gerade an, wer könnte eine Gefahr sein, sondern ich kann mich ganz entspannen und von Meeting zu Meeting fahren.
Also keine dummen Anquatschungen im Smart, das stimmt, aber sag mal, das ist ja schon, also aus München betrachtet, ich habe gedacht, okay, ist das so der XC90, das ist schon ein Statement auf der Straße. Aber sag mal, dass man schon wegen einem Smart sich rechtfertigen muss bei dir im Wedding?
Nee, guck mal, pass auf, im Wedding muss ich mich nicht rechtfertigen. Ich glaube, im Wedding ist alles cool, das ist Family. Ich muss mich eher in der politischen Blase rechtfertigen, die gerade quasi dann auf Instagram ist. Und du wirst auch nie ein Foto von mir finden mit meinem Smart, nirgendwo.
Gut, das muss ich noch hinkriegen. Das ist meine nächste Aufgabe für die nächste Sendung. Esra Karakaya, irgendwie heimlich fotografieren. Wie ist das so in Berlin mit U-Bahn? Also es ist ja, wird ja ganz viel jetzt darüber geredet. Die Leute würden pickepacke voll in den Bahnen stehen und sich nicht so richtig an die Maskenpflicht halten. Also wenn ich hier so in München einsteige, muss ich sagen, alle haben Maske auf. Mittlerweile gibt es auch diese Künstler, die das Ding immer so unter der Nase balancieren, auch nicht mehr. Also eiserne Disziplin. Wie ist das so in Berlin?
Du da fragst komplett die Falsche.
Weil du ja im Smart sitzt.
Genau,
ah, okay. Richtig. Ja. Aha. Ich dachte, ich rede ja mal mit einer Frau, ja, die sozusagen mitten aus dem Leben kommt und was von der Berliner U-Bahn-Wirklichkeit erzählen kann.
Ich vermisse es tatsächlich ein bisschen, weil man da so viele Lebensrealitäten sieht, wenn man in der U-Bahn sitzt. Aber ich weiß es nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht nicht überall top, super zuläuft, dass jede Person wirklich 1,5 Meter Abstand halten kann. Aber ganz ehrlich, diese Narrative von, ja, die BerlinerInnen kriegen nichts auf die Reihe, da stelle ich mich vehement dagegen, bin ich nicht für, finde ich nicht cool.
Ja, du hast ja übrigens gerade unseren Zürern gesagt, dass du das allerdings nicht durch eigene Beobachtungen jetzt untermauern kannst, weil du fährst ja nicht mehr U-Bahn. Also okay, ja, alles klar. Also es ist einfach mehr so ein Prinzip Berlin ist, oh, kriegt das irgendwie schon gut hin. Wir haben Anfang der Woche telefoniert. Ich, wie gesagt, aus meiner Doppelhaushälfte in Bullach, wo ich brav im Homeoffice sitze. Also ich mache genau das, was die Bundeskanzlerin mir sagt. Also ich bleibe zu Hause, wenn ich rausgehe, U-Bahn fahren oder Supermarkt, immer FFP2. Ja. Ab 21 Uhr haben wir hier eh Ausgangssperre in Bayern, kann man sich in Berlin gar nicht vorstellen. Und da hast du gesagt, das hältst du nicht mehr aus zu Hause. Du säßest jetzt im normalen Büro.
Genau.
Wo erstens und warum?
Also ich war ja schon vor der Pandemie quasi im Homeoffice mehr oder weniger. Ne? Als Journalistin ist man ja gerne selbstständig unterwegs. Jetzt allerdings bin ich nicht nur freiberuflich unterwegs, sondern eben auch, habe ja auch mein eigenes Medien-Startup. Insofern haben wir auch ein Team und mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich kann nicht einfach zu Hause sitzen und ich verstehe komplett, dass es ein Privileg ist, dass ich das sagen kann, weil ich nämlich immer wieder ausweiche auf meine Coworking-Spaces. Und ich brauche das, weil das einfach mir eine Möglichkeit gibt, einfach rauszukommen. Ich verstehe gar nicht, wie du schaffst. Ah, obwohl, du lebst ja wahrscheinlich in einer riesigen Villa, oder?
Nö, nicht riesige Villa, aber ist immer ein Haus mit Garten. Gut, der ist jetzt immer mich zugeschneit.
Ja, schön.
Und ich glaube, es macht echt wirklich einen großen Unterschied. Das sehe ich auch bei Bekannten, mit denen ich telefoniere, gerade jetzt in der Krise und auch in dem Lockdown. Hast du eine Familie, gerade mit kleinen Kindern? Da ist der Tag relativ ja auch strukturiert durch die Kinder. Oder bist du alleine? Und ich glaube, ich bin da mal Gott froh im Augenblick, dass ich Familie habe und nicht. Also ich glaube, mir würde die Decke auf den Kopf fallen, wenn ich zu Hause den ganzen Tag sitzen müsste.
Vor allem, du hast ja Anrecht auf die Notfallbetreuung, richtig?
Ja, ich habe die Kinder jetzt in der Notfallbetreuung. Klar, also meine Frau arbeitet ja voll, ich arbeite voll. Oder das, was man bei mir arbeiten nennt. Ne?
Ich muss aber gestehen, dass wir diese neue Regelung, die es ja jetzt gibt mit den FFP2-Masken, die gelten jetzt quasi bei den Öffis, die gelten jetzt, wenn wir einkaufen gehen. Muss aber ehrlich gestehen, dass mir so ein bisschen sauer aufstößt, dass die Masken selbst bezahlt werden müssen. Vor allem mit Blick auf diejenigen in unserer Gesellschaft, die schon am meisten von dieser Pandemie betroffen sind, und zwar Menschen in Armut und Menschen, die geflüchtet sind. Das kotzt mich einfach an, dass denjenigen dann auch noch gesagt wird, ja, Maskenpflicht, FFP2-Masken und die müsst ihr selber bezahlen. Finde ich nicht cool.
Also ich weiß, ich habe diese Diskussion verfolgt mit den Hartz-IV-Empfängern. Also es gab ja den Vorschlag zunächst hier in Bayern von unserem famosen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und der hat gesagt, also ab nächsten Montag alle FFP2-Masken auf dem Weg zur Arbeit und im Supermarkt. Und dann kam sofort die Einwände, ja, was ist denn mit dem armen Hartz-IV-Empfänger? Die Argumentation, gebe ich ganz offen zu, hat mir nicht richtig eingeleuchtet. Also offenbar lieber alle bleiben zu Hause, weil die Ansteckungsgefahr ist ja in den S-Bahnen erkennbar groß. Und es war ja sogar die Diskussion, ob man ganz den S-Bahn- und U-Bahn-Verkehr einstellen soll. Deshalb, als dass man diejenigen rauslässt, die dann das Geld verdienen für Hartz IV. Ich fand das auch nicht.
Naja, aber wir sind ja nicht alle JournalistInnen. Ich meine, es gibt systemrelevante Jobs, die in den meisten Fällen unterbezahlt sind. Wie zum Beispiel, ich meine, eine Kassiererin kann mir jetzt nicht über Instagram meine Artikel durchpiepen und einscannen. Weißt du, sie muss ja irgendwo hinkommen. Sie muss ja Öffis nutzen.
Aber du kannst eine FFP2 oder FFP3-Maske kaufen. Ich meine, die kostet jetzt auch nicht die Welt. Diese FFP3-Masken, was kostet die das Stück? 4 Euro. Die kannst du tagelang tragen.
Herr Fleisch, aber das ist eine Perspektive. Das können Sie auch nur sagen, weil Sie in einer Position sind, wo sie die Gelder dafür haben. Das ist nicht die Realität für alle. Ich glaube wirklich, diese kleinen Geld, also das, was für dich so wirklich wenig erscheint, ist für andere Menschen einfach mega viel, weil es häuft sich dann am Ende des Monats. Das ist einfach total viel und es ist ungerecht, dass eben manche Menschen, die ohnehin schon wenig verdienen, dann auch noch dieses selber, also dafür selber aufkommen müssen für diese Masken. Finde ich schwierig.
Gut, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es die jetzt in der Apotheke für Leute, die nachweisen können, dass sie die nicht leisten können, umsonst gibt. Also ich finde jedenfalls insgesamt, das ist eines von diesen freiheitseinschränkenden Maßnahmen, wo ich sagen würde, okay, im Gegensatz zu alle bleibt ja ab 21 Uhr zu Hause, das ist dann immer, das ist noch relativ verträglich. Das glauben übrigens ja ganz viele Leute nicht. Also ich habe neulich in der Kolumne geschrieben, dass ich mich immer wundern würde, dass man einfach die Leute so einsperrt und das auch mit sich machen lassen. Riesenaufregung, wie ich davon reden könnte. Leute einsperren, das sei irgendwie AfD-Sprech oder populistischer Kram. Sag mal, ab 21 Uhr darfst du in Bayern das Haus nicht mehr verlassen, darf nicht auf die Straße gehen. Ein Bekannter von mir ist um 8:45 an der Tankstelle beim Zigarettenholen erwischt worden. 500 Euro Strafe. Sag mal, das...
Hör auf.
500 Euro Strafe, Esra. Das tut wirklich weh.
Ach, wie krass.
Ja.
In Berlin ist das ja gar nicht. Wir haben ja gar keine Ausgangssperre. Gott sei Dank, ich würde platzen. Ich könnte nicht, Das würde für mich nicht funktionieren.
Wie ist denn die Stimmungslage unter deinen Bekannten eigentlich? Also ich bemerke so bei den Leuten, die ich kenne, zum Beispiel meiner Frau, die hat jetzt eigentlich gedacht, sagen wir mal, so früher, jetzt liegt der ganze Scheiß hinter uns, ja, es kommt die Impfung und dann sind wir erstmal durch das Gröbste durch. Riesenenttäuschung natürlich. Erstens, die Impfung kommt nicht. weiß ich nicht. Ich habe mal geguckt, so meine Altersgruppe, ne, 58. Ich glaube, wir sind im Dezember dran, ja.
Oh, wow.
Ja. Das ist ja. Jens Spahn hat ja jetzt, als es da so ein bisschen Gemurre gab, gesagt, ja, also jeder, der sich impfen lassen will, der ist dann irgendwie in der zweiten Jahreshälfte. Das hat die Kanzlerin heute gerade wieder kassiert und hat gesagt, naja, vielleicht so ab September, Oktober, November. All das wird noch reichlich dauern. Dann gibt es ja diese schreckliche Mutante da aus England. Also irgendwie der ganze Horizont hat sich verdüstert. Und ich merke, es frisst unheimlich jetzt mittlerweile. Also an vielen Leuten, die ich kenne, die jetzt dachten, jetzt okay, wir strengen uns noch einmal an, noch einmal Lockdown und dann so ab Februar geht's richtig los. Wie ist es bei den Leuten, die du kennst? Wie ist die Stimmungslage?
Also ich glaube, jetzt mittlerweile finden sich viele einfach mit der Situation ab, sie passen sich dem an. Ich merke und sehe, dass wir vor allem, ne, in meinem Umkreis sind, wir sind alle so irgendwie zwischen 25 und 35, sind jung und die meisten, die ich kenne, sind eigentlich gerade alle so, Digga, ich will Party machen, ich will raus, ich will die Shisha-Bar, gib mir Leute, ich will Menschen umarmen, wo sind die Menschen? Und ich glaube, das ist jetzt gerade aktuell so die größte Besorgnis.
Du bist ja, wenn ich es richtig sehe, nicht verheiratet, Esra.
Richtig.
Du lebst auch nicht mit jemandem zusammen?
Nee, ich wohne allein.
Guck.
Single-Haushalt.
Also alle, die Singles sind und die zum Beispiel entweder wo Party zusammenkommen, auch das Dating eine größere Rolle spielt, immer das ist ja alles flach.
Ja und nein.
Oder du machst es illegal.
Nee, ich glaube, nee. Es gibt...
Was geht, hä?
Warte, pass mal auf. Es gibt auf jeden Fall einen Mittelweg. Und zwar ist es wirklich
jetzt kommt der Berliner Weg. Okay, alles klar. Erzähl.
Nein, das ist nicht der Berliner Weg. Das ist der akkurate, richtige, verantwortungsvolle Weg. Und zwar... Ja?
Wir hören dir alle zu jetzt.
Spazieren gehen. Das ist einfach die Lösung. Tatsächlich, fast jeden Abend treffe ich mich mit einer Person und wir gehen spazieren mit Abstand. Und erkunden Berlin. Das ist wirklich Standard. Ne? Auch sei es Asphalt im Wedding oder wir fahren weiter raus. Ich bin sogar über Weihnachten, sind wir mit einer Freundin spazieren gegangen, irgendwo in Brandenburg. Im tiefsten Brandenburg. Das war auf jeden Fall, das war ein Erlebnis. Es ist anders, es ist kalt vor allem. Das ist, glaube ich, so ein mega Nachteil. Nach einer Stunde frieren uns dann meistens die Backen und die Beine ab.
Also Esra, das war jetzt gerade eine schöne Sequenz. Wie du mal in die Wildnis raus bist, ins unheimliche Brandenburg. Wir sind nach Brandenburg. Stell dir das vor, Jan.
Das ist voll krass, Mann. Jan, ich glaube, du bist hier... Ich glaube, du kannst dir das nicht richtig vorstellen, aber Wedding ist mein Zuhause. Ich fahre nicht raus. Manchmal vielleicht nach Neukölln, um meine Tante und meine Familie zu besuchen. Aber es gibt für mich selten Gründe, Wedding zu verlassen. Es gibt hier einfach alles. Es ist ich habe halt meine Stamm, nicht Cafés, aber Stammreinigung, Stammphysio, ne, meine Supermärkte. Also es ist einfach alles da.
Ja, zu. Ja.
Physio hat tatsächlich auf, weil es ja eine medizinische Versorgung ist.
Was ist mit Friseuren eigentlich? Wie wird das eigentlich gelöst? Gibt es jetzt so Untergrundfriseure?
Gute Frage. Ich folge so Instagram-Seiten, wo das tatsächlich immer wieder erfragt wird.
Das wird ja langsam kritisch, ne? Also ich meine, wir haben jetzt Lockdown seit Mitte Dezember. Also derjenige, der es noch geschafft hat, am 15. noch einen Termin zu kriegen, okay, der ist jetzt so 4 Wochen drüber, ja? Aber da haben wir die Normalen so, die gedacht haben, okay, so Ende November und dann mache ich halt noch mal einen vor Weihnachten. Da ist es jetzt schon 6-7 Wochen gewachsen, ne? Ich meine, du hast ja Kopftuch, bei dir sieht man es nicht. Das ist nicht genial.
Voll. Und das Lustige ist, wir haben letztens erst was gepostet auf meiner Instagram-Seite. Und zwar haben wir ohnehin die Herausforderung, also Hijabis oder Frauen mit Kopftuch, dass es keine angemessenen Friseure gibt für uns, wo das schön ist, wo es ein schönes Erlebnis für uns ist. Deswegen schneiden wir uns die Haare meistens sowieso selber. Aber für die ganzen Leute, die kurze Haare haben, vor allem auch Männer, ist das natürlich lustig gerade. Die haben halt richtig hässliche Übergänge gerade. Das wuchert, es sieht nicht sauber aus. Also die Hairline ist einfach nicht sexy.
Ja, aber sag mal, ich habe dich unterbrochen. Gibt es nun den Untergrundfriseur, der dann heimlich Hausbesuche macht, oder gibt es ihn nicht?
Was?
Okay, alles klar. Nochmal eins, Dating. Das interessiert mich auch.
Ja.
Weil du das ja gesagt hast, okay, wir gehen jetzt viel spazieren. Das ist legal, ja. Mhm. Ist relativ aerosol-safe, ja. Aber da nehme ich mal an, das sind ja meist Leute, die du kennst. Ja? Da sagst du, verabredest mit einem Freund oder Freundin, lass uns einfach einmal im Block gehen. Aber sag mal, du bist jetzt Single und willst, also bist im Dating-Geschäft, ja?
Ja.
Auf, weiß ich, was ist immer mit dir angesagte Seite? Also ich habe meine Frau auf Parship kennengelernt, aber das ist, sagen wir mal, ich bin ja schon ein bisschen älter. Weiß nicht, was ist für unter 30-Jährige? Wo geht man hin? Auf welche Seiten?
Also, es kommt ganz drauf an, ne? Wenn man eine Hete ist, dann super gerne Tinder, Bumble, glaube ich. Und dann als queere Person Grindr, als muslimische Person gibt es auch Minder und Musematch. Also ich glaube, es kommt sehr auf die Communities an.
Okay, du bist jetzt auf Minder, ja?
Ja.
Normalerweise hast du dann ein Date ausgehast, ein bisschen geschrieben, vielleicht ein bisschen telefoniert vorneweg, dann hast du dich also in einem Café verabredet. Mhm. Neutraler Ort.
Mhm.
Da fällt schon mal komplett flach. Dann, was du jetzt machen kannst, also dich total einmummeln, ja, und im Wintermantel irgendwo ständig um den Block gehen.
Ja.
Oder sich bei jemandem zu Hause treffen, aber das ist natürlich im Grunde ja, also das ist ja uncharted territory. Das ist also im Grunde schon zu privat und schon zu intim.
Voll.
Das will man ja gerade nicht, wenn du dich nicht kennst, oder?
Ja, voll. So, ich muss dir gar keine Antworten geben. Ich meine, du kennst ja schon alle Antworten.
Nee, ich fantasiere so vor mich hin. Also ich spekuliere, ja. Aber du bist doch viel näher dran als ich. Wie gesagt, Familienvater, 2 Kinder. Die Welt ist für mich total verschlossen. Da ist die Tür vor 10 Jahren zugegangen.
Ja, also ich gehe da komplett mit. So, sich direkt bei jemandem zu Hause treffen, das kommt auf jeden Fall nicht in die Tüte, auch aus der Sicht einer Frau. Das ist viel zu gefährlich. Spazieren. Hm? Und dann ist ja auch das Fenster super klein, ne? Spazieren abends ist ja auch mal so ein bisschen, also wenn es dunkel ist, das heißt,
ja.
Es kommt eigentlich nur Samstag und Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr in Frage.
Ja.
So ein Fenster von 8 Stunden in der Woche. Ich habe gerade versucht, so eine Antwort zu geben, die wahrscheinlich allgemeingültig ist, aber es kann ich gar nicht, weil ich habe eine ganz andere Erfahrung. Und zwar, ich arbeite ja öfters im Coworking-Space und da kann man halt auch manchmal Gäste einladen, natürlich, ne, unter den strengen Regeln. Aber dann ist es halt manchmal auch möglich, dass man da einfach im Coworking-Space ein Date hat. Weißt du, da muss es halt kein rumlaufen,
ja.
Tief in die Augen blicken.
Und die Kaffeemaschine gibt es ja auch.
Safe. Und Wasser auch.
Sag mal, was heißt denn Coworking Space? Das klingt sagen, wahnsinnig fancy. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist ein Büro, was du zeitweise mietest, oder was?
Nicht mal das. Also das ist eigentlich, musst du dir vorstellen, Bürogebäude mit Büroräumen, mit Büroausstattung. Und diejenigen, die dort quasi Club-Member sind, dürfen dort hingehen, wann sie wollen und dort arbeiten. Also es gibt auch keine designierten Plätze, sondern ich darf sitzen, wo ich will. Muss natürlich aber trotzdem früh hingehen. Das ist so sehr wie in der Bibliothek. Ist man zu spät, da gibt es keine Plätze mehr.
Und das ist jetzt alles ein bisschen weiter auseinander. Das heißt, dass jeder seine 1,5 Meter zum Nachbarn einhalten kann.
Auf jeden Fall. Das ist, die haben da sehr, sehr strenge Regeln tatsächlich.
Mit Plexiglasscheibe oder? Nee. Das ist so erste Corona-Zeit, ne? Plexiglas. Als man noch ans Plexiglas glaubte. Jetzt lernen wir ja, dass das böse Aerosol über alles rüberspringt, ne?
Genau, richtig.
Das ist so, es gibt dann so Pandemie 1, 2, 3. Also,
ja. Nee, das ist ohne Plexiglas, Abstand und ganz viel Lüften.
Und so gut, das, darüber komme ich ja immer so schwer hinweg, dass wie jetzt im, weiß ich nicht, ich glaube die ja, genau, mich hat jemand angerufen vom Presseclub und die machen eine Sendung, ein Jahr Pandemie. Ich glaube, 27. Januar war das erste Mal, dass ein Fall in Deutschland bekannt wurde. Die hatte, wow, ein Jahr Pandemie und wir haben es immer noch nicht geschafft, Lüftungsgeräte in Klassenräumen aufzustellen, was es alles gibt, ja, irgendwelche HEPA-Filter, wahrscheinlich, weil es zu teuer ist, kostet zwar der Lockdown, ich glaube, 8 Milliarden Euro pro Woche, aber den HEPA-Filter in den Schulen und in den Büros, das ist uns zu viel Geld. Ne? I don't get it, aber gut. Ein letztes vielleicht, du hast gesagt, du hast dich jetzt gerade in der Zeit selbstständig gemacht? Oh, Move.
Ich habe ein Medien-Startup gegründet. Ich war ja davor schon selbstständig, aber ich habe jetzt nochmal eine Firma gegründet tatsächlich.
Wo du was tust?
Wo wir zum einen unsere Show Karakaya Talks produzieren und aber auch andere Formate entwickeln. Also wir sind eine Kreativagentur und Produktionsfirma. Und das war eigentlich, das war jetzt nichts super Aufregendes. Das lag einfach nahe. Ne? Also unsere Show war ja zeitweise im Deal mit Funk und dem WDR und der ist ausgelaufen. Und da war, das war klar, dass wir auf jeden Fall gründen oder dass ich gründen werde.
Du hast jetzt eine Firma gegründet, wo du dich selbst sozusagen, was auch immer, als Produkt optimierst.
Also nee, ich mache halt beides. Ne? Also ich mache sowohl die Formate, wo ich vor der Kamera bin, aber wir pitchen auch Formate, die, wo ich nur wirklich produzentisch unterwegs bin. Das hat dann nichts mit mir vor der Kamera zu tun. Aber natürlich in all meinen Projekten zieht sich das prinzipiell durch, dass ich einen Fokus drauf setze, wer ist in unserer Gesellschaft marginalisiert, wer wird gerne nicht gesehen, wo habe ich das Gefühl, die Menschen werden gerne mal übersehen. Die hole ich dann gerne rein, gucke, dass man mit den Menschen zusammenarbeitet und dann Formate aufsetzt.
Jedenfalls finde ich mutig, in der Corona-Zeit sich selbstständig machen. Fun Fact, Esra, es gibt weniger unternehmerisch denkende Menschen in Deutschland, als es 80-Jährige gibt.
Das fällt mir so schwer zu glauben.
Ja, ist so. Es gibt 4 Millionen Menschen, die selbstständig sind und die Zahl der über 80-Jährigen sind, glaube ich, 4,8 oder 5 Millionen. Es gibt auch mehr öffentlich Angestellte, als es Selbstständige gibt. Überhaupt, der Selbstständige ist so eine eigenartige Kreatur, auch so ein bisschen misstrauisch beäugt, habe ich immer das Gefühl. Ja? In Deutschland ist das ist eher die Abweichung von der Regel, das ist die Abnormalität.
Hä, aber sag mal, unter Selbstständigen, was wird da erfasst?
Ja, Solo-Selbstständige, also Leute, die entweder freie Autoren sind, Maskenbildner, Künstler, Schauspieler, so, also alle, die also eben einfach als nicht festen Angestelltenvertrag haben irgendwo. Und natürlich diejenigen, die eine Firma haben und dann Angestellte. Also es ist übrigens etwa die Hälfte der Hälfte. Also es sind einfach zwei, ich habe es jetzt gerade, weil ich eine Kolumne darüber geschrieben habe ich das so präsent. Es sind 2,2 Millionen, glaube ich, selbst solo-selbstständig und die anderen 1,1 Millionen haben dann Angestellte, ne? Dann natürlich auch zum Teil ja eben ein bisschen mehr. So, der ganze Mittelstand gehört auch natürlich unter unternehmerisch tätig. Aber das ist echt, dachte, erstaunlich. Nur 4 Millionen. Deswegen glaube ich ja, meine Theorie, ja, weil das so eine kleine Minderheit ist, ist diese Lockdown-Politik der Bundesregierung eben auch eine, die diese Gruppe, ja, da gibt es dann immer so ein Wort des Mitgefühls, aber eigentlich, sagen wir mal, nicht im Blick hat. Also auch das, was man den Selbstständigen zumutet, wenn man sie zwingt, ihre Geschäfte dauerhaft oder für Monate zuzumachen.
Du meintest ja gerade, dass Solo-Selbstständige oder generell Selbstständige gerne übersehen werden, vor allem während der Pandemie von der Bundesregierung. Ich gehe da gar nicht so mit, weil ich glaube, dass da total viel passiert ist. Ne? Irgendwie die Soforthilfepakete, es gibt Steuererlässe. Also ich habe da jetzt nicht den Eindruck, dass da wenig passiert ist.
Esra, du hast noch nie versucht, offenbar so ein Unterstützungspaket an Land zu ziehen, glaube ich, ne? Oder?
Nee, doch, tatsächlich habe ich jetzt, pass auf, lustige Story, am Anfang der Pandemie, und ich habe was ganz Dummes gemacht, und du darfst lachen, und alle, die gerade zuhören, dürfen auch lachen, und zwar habe ich quasi 9.000 Euro vom vom Soforthilfepaket beantragt. Das war vom Berliner, ne, hier von so einem Berliner Topf. Das wurde mir dann auch direkt überwiesen, innerhalb von 2 Tagen. So, 9.000 Euro auf dem Ding. Ich dachte mir so, geil, top, das ist auf jeden Fall, irgendwie bin ich entspannt. Und dann kamen auf einmal die ganzen Stories so, der deutsche Staat, der will dich auseinandernehmen. Wenn du nicht ordentlich angibst, was du machst, du musst ordentlich sein, du musst aufpassen. Die werden dich auf jeden Fall komplett auseinandernehmen. Dazu muss man ja auch nochmal sagen, dass muslimische Menschen nochmal sehr gerne auseinandergenommen werden. Da habe ich einfach original die gesamten 9.000 Euro wieder zurücküberwiesen.
Aus Angst, dass jemand mal nachfragt? Ich meine,
ey, du, pass mal auf. Nein, ey, Jan, ey, guck mal, ganz
von der
ehrlich.
Berliner Verwaltung, das Geld, wenn das einmal bei deinem Konto ist, halt es fest, da kommt nie jemand mehr auf die Idee, irgendwo nachzufragen. Die wissen es gar nicht mehr, dass sie es
doch
überwiesen haben.
Doch. Guck mal, ich bin Muslima und ich bin Journalistin. Entweder die AfD oder die AfD, die werden auf meinen Nacken steigen. Ich weiß es jetzt schon. Ich will da nicht reingehen, ich bin safe, weißt du, und ich denke mir dann am Ende einfach nur so, hey, ich bin klargekommen, das wird alles schon. Lieber ich struggle mehr, als dass ich dann irgendwann in 1, 2, 3 Jahren irgendwelche Anwälte an meinem Nacken habe, weil die einfach denken, wie machen ihr das Leben jetzt schwer? Habe ich keinen Bock drauf. Mach ich
Wenn
nicht.
Wenn die Zuhörer mich jetzt sehen könnten, würden sie sehen, wie ich mir ständig die Hand an die Stirn baller und denke, das gibt's ja gar nicht. Jetzt, also Esra ist auf ihr sozusagen Opfermythos Muslima so selbst reingefallen, dass sie deshalb ja denkt, weil ich als Muslima eh im Fokus stehe, überweise ich das Geld lieber zurück, was mir der Berliner Senat in seiner ganzen Dösbandeligkeit der Verwaltung gerade überwiesen hat.
Also guck mal, ich muss, bei einer Sache gehe ich mit, und zwar war das vielleicht nicht die schlauste Angelegenheit. Auf der anderen Seite, ey, ich darf mir keine Fehler leisten. Du schon, ich darf das nicht, ich kann das nicht. Das ist zu teuer für mich. Das kann ich mir einfach nicht leisten, egal wo. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Privileg. Was ich damit sagen möchte ist, Jan, du bist ein weißer, privilegierter Mann. You don't know what it means.
Ich würde sagen, mit dieser Zurechtweisung, ja, des alten weißen Mannes in seiner Doppelhaushälfte in Pullach, ja, enden wir heute unsere erste Folge von Die falschen Fragen, dem Talk mit Esra Karakaya und Jan Fleischhauer.
Uns gibt es überall auf den gängigen Podcast-Plattformen.
Dieser, iTunes, Spotify, YouTube und andere. Sie können natürlich auch die falschen Fragen abonnieren. Da würden wir uns freuen.
Yes, danke fürs Zuhören. Das war heute ein Podcast vom Fokus Magazin.
Inshallah.
Passt gar nicht, aber ist okay.